deine Wüsten, das Dasein und was es auch alles ist, da läuft nichts, da steht nichts, das passiert nichts und so weiter. Nein, wir wollen hier einfach das Wunder der Gnade erleben, dass Gott uns wieder ganz neu bewegt, ganz neu inspiriert und ganz neu seine Herrlichkeit schenkt. Lob und Dank. Die Wüste kann herrlich sein. Weißt du, warum die Israeliten nicht ins gelobte Land wollten, warum sie Angst gehabt haben vor den Riesen? Die waren gewohnt in der Wüste. Manna, frisches Wasser, Wacht und so weiter. Gott hat sie so wunderbar versorgt in der Wüste, denn sie wussten, wenn wir jetzt nach Kana ankommen, da müssen wir kämpfen. Da gibt es Riesen, da gibt es feste Städte und. Die Wüste. Man kann sich an seine Wüste auch gewöhnen. Und dass man gar nicht mehr raus will. Da, das ist ja alles so schön. Also wir haben zwar nicht viel, aber ich muss mich nicht sorgen für mein tägliches Brot. Der Bäcker, der gibt jeden Morgen frisches Manna. Und dann kommen noch ein paar Vögel angeflogen. Da gibt es Brathimmel und so weiter. Man hat sich so gewöhnt in den Jahren. Und ich weiß, wie schwierig das ist für die Israeliten damals gewesen, in eine neue Situation hineinzugehen, sich zu verändern, Wunder zu, jetzt, die hören jetzt auf plötzlich, jetzt muss ich selber sorgen, jetzt muss ich selber kämpfen, jetzt muss ich selber arbeiten. Ui. Beende dein Wüstendasein. Das ist mein Dasein und du hast es in der Hand. Das ist der zweite Teil dieser Botschaft. Du kannst etwas tun, dass du Schlussstrich ziehst und sagst, ich bin bereit für eine Veränderung. Ich bin bereit, aus der Wüste rauszugehen. Ich bin bereit, mit Gott Wunder zu erleben. Ich bin bereit, zu kämpfen. Ich bin bereit, ja, zu arbeiten, was auch immer ist. So, ich lade dich ganz herzlich ein, zuerst mal zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, der Glaube gibt niemals auf. Christen geben niemals auf. Egal, was da passiert, egal, was da läuft, wir machen weiter. Wir werden durcheinander gewirbelt, wir werden erschüttert, aber wir stehen wieder auf und wir kämpfen wieder weiter. Das Leben geht weiter. Wir geben niemals auf. Denk darüber nach, über dieses Thema, aber ich werde ein paar gute Gedanken weitergeben, die Gott mir gegeben hat. Denn wie oft wollte ich alles hinschmeißen, wie oft wollte ich weglaufen, wie oft wollte ich sagen, Schluss, nichts mehr, ich gehe jetzt lieber in ein Geschäft, in eine Firma, ich predige nicht mehr, sondern ich werde jetzt Geschäftsmann, das habe ich auch gemacht, auch in meinem Leben, bis Gott mich wieder zurückgeholt hat. Gib niemals auf. So, Wege zur Heilung. Am Samstag wird das Thema sein und Gott will dich heilen. Und nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, ein ganz tolles Thema. Gott ist ein Camper. Gott ist ein Camper. Gott wohnt im Zelt. Gott wollte nicht im Tempel wohnen. Gott wollte nicht in einer Kathedrale wohnen. Gott wollte im Zelt wohnen. Mal dort und mal da. Und zwar, der wollte flexibel sein. Dort mal ein Zelt aufschlagen. Er war ein Beduine. Gott wollte ein Camper sein. Das nur nebenbei zum Einstieg hier. Ich lade dich ganz herzlich ein. Die neuen Themen für August kannst du im Internet nachgucken oder so einen Zettel hier mitnehmen. Wie auch immer. Beende dein Wüstendasein. Beende, mach Schluss. Ich war in einigen Wüsten. Also ich war in der Wüste Judäa, in Negev-Wüste und ja, in der Wüste Jordaniens. Ich habe die Wüsten kennengelernt und das hat mich fasziniert. Wüste ist was Faszinierendes. Beeindruckt einen. Man denkt zuerst einmal, da ist nichts los, passiert nichts und so weiter. In der Wüste lebt man anders. Da lebt man anders. Wenn man in der Wüste ist, da entdeckt man das Leben ganz neu. Ich habe mich mal von meiner Gruppe absetzen lassen, als wir durch die Wüste, Sinai-Wüste gefahren sind und bin in eine Mulde hineingegangen und wollte für mich ganz allein sein. Kein Vogel, kein Laut. Da hörst du dein Herz klopfen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall. Und diese Stille, dieses fast ja. Das ist wahnsinnig von dieser Stille in der Wüste, ja, was da auch alles läuft. So, da schaust du genauer hin, hörst genau zu. Unser Sohn, also Cornelius, der wollte mal mit, als wir dort in Israel waren, in der Wüste Judäa, dann sagt, Papa, wir schlafen heute Nacht draußen. Also einige Männer, Buben, die wollten draußen übernachten. Weißt du, gegen 12 Uhr kamen die an, gekrochen, wir möchten wieder im Hotel schlafen. Draußen, da gibt es Schakale, die da krabbelst und kriecht und keucht und so weiter, da kriegen sie Angst. Obwohl sie Taschenlampe mitgenommen haben, Messer mitgenommen haben und so weiter, aber plötzlich Angst bekommen. Die Wüste lebt um Mitternacht. Da wacht erst alles auf, wenn die anderen schlafen gehen. In der Wüste krabbelt und kriecht und da bewegt sich und raschelt. In der Wüste, weißt du, da... Das ist die Nachtseite des Lebens. Die ganzen Nachttiere und Nachtwesen wachen auf. Und jeder, meine Lieben, kommt einmal in der Wüste. Jeder muss in seinem Leben irgendwo einmal Wüstenstrecken durchmachen. Dem wird nichts erspart. Nein, Da wird einem nichts erspart. Sogar unser Heiland Jesus Christus, der wurde getauft. Und weißt du, was mit ihm passiert? Der Heilige Geist, nicht der Teufel, der Heilige Geist führte ihn in der Wüste, damit er versucht wird. Und 40 Tage war er dort. Und als er dann hungerte, dann erst kam der Teufel. Dann erst kam der Teufel und hat ihn versucht. Wüste ist der Ort der Versuchung, der Anfechtung. Hier geht es ums Überleben. Hier lernst du überleben. In der Wüste lernst du zu überleben. Wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr da ist, kein Geld da, keine Arbeit, keine Menschen, Mutterseele allein. Wir haben so Wüstengeschichten. Die Hagar war in der Wüste und schreit um ihren Sohn Ismael. Aber Gott zeigt ihr eine Quelle. Weißt du, sie lag auf der Quelle und sagt, der Heilige Geist oder Gott sagt, Hagar, steh auf, die Quelle ist unter dir. Aber die hast du gar nicht gemerkt, gar nicht entdeckt. So, wir schreien manchmal und wir regen uns manchmal auf. Gott, wo hast du uns hingebracht? Was ist mit uns los? In der Wüste lernst du etwas. Und ich möchte ein Thema anschneiden, das mir groß geworden ist. In der Wüste lernst du den Rhythmus des Lebens. Was es auch immer ist. Ein gutes Leben braucht Rhythmus. Auch hier bei uns in Berlin, in dieser Berliner Wüste. Wir brauchen Rhythmus, sonst glaubst du, ist alles sinnlos, zwecklos, bringt nichts, alles nur Sand. Aber du entdeckst das Leben, wenn du Rhythmus hast. Sand, Sand im Getriebe, das blockiert dich. Weißt du, die Wüste behindert dich nicht, nein, die Wüste inspiriert dich. Und alle großen Heiligen, egal wer es war, die waren in der Wüste und sie haben die großen Offenbarungen in der Wüste bekommen. Moses, am brennenden Busch. In der Wüste kommst du raus, aus dieser Leistungsgesellschaft. Ich muss was leisten, ich muss was vollbringen, ich muss religiös sein. In der Wüste interessiert sich kein Schwanz nach dir. Keiner fragt nach dir. Ist alles, da bist du wurscht und egal. Und in der Wüste bist du allein auf dich gestellt. Das ist Wüste. In der Wüste, wenn du mal draußen bist, das ist alles nebensächlich. Da gilt es nur mal eines, wo gibt es Wasser? Da geht es nur ums Überleben. Wo gibt es Wasser? Da zählt das ganze Wichtige. Was einkaufen, was machst du mit dem Geld in der Wüste? Da ist kein Laden, kein Supermarkt, da ist nichts da in der Wüste. Da musst du dich durchkämpfen und dich einteilen in Rationen. Ich habe nun so und so viel Wasser. Und das muss reichen, bis ich die andere Seite erreiche. In der Wüste sind die Menschen Suchende, Fragende, die fragen nach dem Sinn des Lebens. Was ist das Leben? Weißt du, du bist dem Tode nahe. Wenn da nicht aufpasst, bist du dem Tode nahe. Und alle Heiligen haben ja die Wüste erfahren und erlebt, wo Gott ihnen ganz nahe war, als sie dem Tode nahe waren. Am Ende waren, wo es ums Überleben ging, wo sie allein auf sich gestellt waren, wo sie sich verlassen fühlten. Das ist Wüste. Wüste kannst du auch in Berlin erleben. Manchmal ist es sogar schlimmer als in der Wüste Judäa oder Sinai oder wo auch immer. Weißt du, da ist eine schreckliche Angst und Panik. Du hast Angst, der Angst bedrückt dich, überfällt dich plötzlich. Also mir ging es, ich muss schnell zu meiner Gruppe zurück. Gut, dass die Gruppe in der Nähe war. Plötzlich so eine panische Angst. Du trocknest aus. Da, wo man denkt, das ist alles endlos, hört nicht mehr auf. Durch die Wüste Jordaniens, als wir dort durch Jordanien fuhren, dachte ich, Mensch, es hört nicht auf. Wir fahren schon den ganzen Tag. Kein Strauch, kein Hügel, nichts, alles so eben. Da bekommst du komische Zustände, seelische Zustände. Anfangs denkst du, das schaffe ich nicht, da kommen wir nicht durch. Und dann werden die Wege, diese Straßen, das war hochinteressant, die wurden von Sanddünen oder Sandverwebungen überweht. Plötzlich muss der Busfahrer sagen, wo geht jetzt unser Weg weiter? Du musst deinen Weg in der Wüste, musst du deinen Weg selber finden. Mein Thema ist ja, komm aus der Wüste raus. Aber wie mache ich das? Und eines der Themen ist, bring Rhythmus in deinem Leben. Und du darfst dich nicht irritieren lassen. In der Wüste kriegt man Fata Morganas. Dass du denkst, du bist nahe am Brunnen irgendwo einer Oase und das bildest du nur ein. Und so sind viele Beduinen nicht, aber Europäer verreckt, gesagt, die dachten, ich bin bald an der Quelle, dieses Fata Morgana. Und auch in der Wüste kriegst du solche Einbildungen, Fantasien, was auch immer ist. So, da werden die Spuren schnell verwischt, auch deine Spuren, wo du gegangen bist. Du musst einfach dich orientieren können. In der Wüste musst du dich orientieren. Ich habe mal eine Nacht bei den Beduinen verbracht, habe gedacht, ich möchte mal so mal leben, wie der Vater Abraham gelebt hat, in der Wüste. Und bei diesen Beduinen, und interessant, dann dieser Scheich, da dort war, das war ja Hotel eigentlich. Aber bei den Beduinen. Dann sagt er, wissen Sie, früher unsere Vorfahren, die haben keinen Navi gehabt, die haben keinen Kompass gehabt, aber die haben sich nach den Sternen orientiert. Da hieß es früher, geh nach diesem Stern. Wenn du dort angekommen bist, nimm diesen Stern und geh dann zu diesem Stern, in diesem Sternbild. Und so sind sie nach den Sternen gegangen. Wer sich da nicht auskennt in der Wüste, der wird umkommen. Der schafft es nicht, um aus der Wüste rauszukommen. Moses war 40 Jahre in der Wüste Midian. In dieser Jordani-Wüste, wo wir auch mal gewesen sind hier miteinander. Die Spuren verlieren sich, da ist alles so anstrengend, so mühsam, vor allem wenn es Dünen da sind, da kommst du gar nicht rauf. Da denkst du, du bist bald oben, dann rutschst du wieder runter. Du bist wieder auf Nullpunkt angekommen. Und da krabbelst du wieder hoch. Da beginnst du zu murren, zu rebellieren, so wie Israel einmal, oder nicht nur einmal, mehrmals gemacht hat. Und dann merkst du, ich verkraft das alles nicht mehr. Ich stoße an meine Grenzen. Wo gibt's Wasser? Wo gibt's Wasser? Und du musst dir das Wasser dort einteilen, wenn du unterwegs bist. Kamele, die trinken und die halten eine ganze Weile aus ohne Wasser. Aber der Mensch braucht ständig Wasser. Er möchte weiterleben. Weißt du, eigentlich, selbst wenn man sterben möchte, kein Mensch will freiwillig sterben. Jeder möchte weiterleben, selbst wenn es noch so schlimm ist. Und das geht auch in der Wüste so. Du musst dich anstrengen, mit deinen Kräften haushalten, verantwortlich leben und damit sehr verantwortlich umgehen mit deinen Kräften. Und plötzlich macht dir das Leben, ja, ein Strich durch die Rechnung in der Wüste. Dachst, jetzt habe ich bald was erreicht und plötzlich merkst du, das ist noch nicht so weit. Und dann lernst du, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, wenn du nichts hast und auch nichts brauchst. Also ich möchte nur ein paar Gedanken, die mir so in meinen Wüsten Erfahrungen, die mir so widerfahren sind. Du weißt, da denkst du früher, wenn ich bin doch hier in Berlin, da denkst du früher, das war alles so schön bei der Mama. Da wurde alles gerichtet, du musstest nicht Wäsche waschen, du musstest nicht fürs Essen sorgen. Das hat alles die Mama gemacht. Aber jetzt musst du es alles selber machen. Bist jetzt selbstverantwortlich, musst selbst jetzt haushalten. Ich weiß nicht, wenn du Leute manchmal zuhörst, meine Mutter hat früher so und so gesagt, meine Oma oder Opa, die frommen Sprüche der Eltern. Weißt du, früher, da erinnert man sich an die Kindheit, wie war das damals? An die vielen Kleinigkeiten. Plötzlich werden diese Kleinigkeiten wichtig. Und das ist Wüstendasein. Du erinnerst dich plötzlich, ach, damals war ich noch glücklich. Im Sandkasten. Damals, als ich noch klein war, als ich nicht sorgen musste. Das hat mich so glücklich gemacht. Damals, wo ich spielen durfte, wo die Zeit keine Rolle mehr spielte, wo ich die Zeit nicht mit der Zeit haushalten musste. Und denk darüber nach, was gibt und was gab mir damals Kraft. Und genau das ist, was wir in der Wüste brauchen, um zu überleben. Und jeder hat seine Wüste. Da merkst du plötzlich, zwischen glücklich und unglücklich, was das alles so ist. Zwischen erfolgreich und erfolglos. Was ist das Leben wirklich wert? Und dann siehst du irgendwo ein verendetes Tier. Ein Esel, der irgendwo vertrocknet und abgenagt ist von den Geiern. Weißt du, da merkst du plötzlich einen Unterschied zwischen dem gelebten Leben. Was ist das Leben überhaupt? Und wenn ich so Bilder sehe heute aus den Dürregebieten, aus Afrika, Äthiopien, Somalia oder wo auch immer, dann fragt sich, was ist die Qualität des Lebens? Was macht mein Leben reich und wertvoll? Was ist ein gut gelebtes Leben? Und mein Thema heute ist, komm aus deiner Wüste heraus. Jeder hat seine Wüste, jeder muss durch die Wüste, Jesus war 40 Tage in der Wüste und dann hungert es ihn und dann kommt der Teufel, da wirst du angefochten vom Materialismus, mach die Steine zu Brot, diese Versuchungsgeschichte Jesu, plötzlich kommt der Teufel, nicht nur der Heilige Geist. Und da kommen alle möglichen blöden Gedanken, weißt, entweder kriegst du ein Fieber oder Hitzschlag oder was auch immer ist, da denkst du, ja, ich sollte vielleicht drüber nachdenken. Und dann kommt der Teufel, weht mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben, alle Herrlichkeiten dieser Welt geben. Plötzlich denkst du um. Also es lohnt sich vielleicht gar nicht, so mit dem lieben Gott zu gehen. Da sind zu viele Proben, Prüfungen. In der Wüste wirst du geprüft. Jesu Antwort war an den Teufel, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. So was ich jetzt sage, es klingt ein bisschen abstrakt und verrückt und komisch, aber lass mich erklären, was ich meine. Du brauchst in deinem Leben Rhythmus. Zwischen Aufstehen und Schlafen gehen. Essen und was auch alles ist. Unser Leben wird normalerweise von Rhythmen bestimmt. Wird. diese Dinge. Weißt du, Jahreszeiten, Tagzeiten, Nachtzeiten, Pulsschlag, Atmung. Verstehst du, du kannst nicht nur immer ausatmen, du musst auch mal einatmen. Du kannst nicht nur geben, du musst auch nehmen. Unser Leben ist von Rhythmus bestimmt. Das ganze Leben. All das Regelmäßige, immer das Gleiche. Weißt du, das ist das Alltägliche. Das macht unser Leben erst wertvoll. Immer wieder Schritt für Schritt weitergeben. Nicht stehen bleiben. Wenn du stehen bleibst, in dem Moment wirst du müde. Auch wir sind mal im Gebirge zum Wandern gewesen, auch so im Gletscher und so weiter. Und dann hat dieser Leiter gesagt, wenn wir irgendwo stehen, wir müssen immer auf der Stelle treten. Auf der Stelle gehen, immer in Bewegung bleiben. In dem Moment, wo du aufhörst zu trampeln, zu gehen, dich zu bewegen, erstarrst du. Und so ist es in der Wüste auch. Du musst kämpfen. So wie wir normalerweise zwischen aufstehen, Zähne putzen, rasieren, frühstücken und so weiter. Steuererklärung, das, was wir jährlich machen müssen. All das sind Dinge der Regelmäßigkeit. Komm aus deiner Wüste raus. Es ist wichtig, dass wir Akzente setzen in unserem Leben für diesen Ausgang und Ausstieg aus der Wüste. Einfach wiederholen. Das ist das Wichtigste. Immer wieder wiederholen. Wiederholen und wiederholen und wiederholen. Mal täglich oder wöchentlich oder monatlich oder jährlich, was auch immer ist. Wir müssen wiederholen. In dem Moment, wo wir denken nur, das Paradies, der Himmel, die Herrlichkeit, der Segen, Halleluja. Nein. Das geht vorbei. Die Jahreszeiten, denk nur an die Jahreszeiten. Da grünt es, da blüht es, da trägt es Frucht. Und da wird abgeerntet, die Blätter fallen ab. Da kommt der kalte Winter. Und man denkt, jetzt ist schon bald Winter. Bei diesen Temperaturen. Verstehst du? Und so weiter. Das sind die natürlichen Rhythmen. Aber es gibt es selbstgewählte Rhythmen. Zum Beispiel jeden Morgen frühstücken. Manche frühstücken nicht morgens. Die essen erst mittags. So dieses regelmäßige, der Maurer natürlich um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Bei den Maurern. Ja, einfach, das ist beruflich bedingt. Aber wir brauchen, um aus der Wüste rauszukommen, das ist meine persönliche Erfahrung, und ich gebe das weiter, was ich aus der Seele und persönlicher Erfahrung gemacht habe. Wie komme ich aus der Wüste raus? Wir brauchen etwas Regelmäßiges. Regelmäßig in den Gottesdienst. Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Und am 7. Tag sollst du dir Zeit für den lieben Gott nehmen. In den Gottesdienst gehen, eine Predigt hören. Na gut, ich kann meine Predigt auch zu Hause lesen und zu Hause meine Andacht machen. Das kannst du auch, ganz bestimmt. Aber du solltest unter Menschen gehen, regelmäßig wenigstens einmal in der Woche unter den Menschen gehen. Sonst versauerst du. In aller Liebe, ich hab dich lieb, aber ich sag hier ein paar Wahrheiten. Sonst versauerst du. Da brauchst du jemanden, wo wir zusammen singen. Deshalb gehe ich in den Gottesdienst, damit wir zusammen singen können, damit wir zusammen beten können. Deshalb geht man in den Gottesdienst, damit ich meine Geschwister treffe. Ach, der ist auch noch am Leben. Der ist noch nicht vertrocknet, verdurstet und umgekommen. Und der Löwe hat ihn noch nicht gefressen. Verstehst? Das freut mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch sehe. Ja. Ich sehe meine Familie. Und die Gemeinde ist meine Familie. Und wir kommen zusammen, um den Pastor zu sehen, dass er noch da ist. So vieles andere, das regelmäßig, dieses, dass wir uns einander treffen, einander begegnen, dass wir Gott sehen. Da weißt du, alles immer wieder und immer wieder, das Gleiche, das bestimmt unser Leben. Du gewöhnst dich an etwas. Und zwar nicht nur an diese einmalige Aktion, weißt, da kann keiner leben und keiner überleben. Gott hat dich an einen Platz gepflanzt und Gott will, dass du dort blühst und grünst und Frucht trägst und einen Platz einnimmst. Diese einmaligen Aktionen. Oh, Halleluja! Und dann vergisst es für 3/4 Jahr. Kommt wieder Weihnachten hierher. Nein, wir brauchen etwas regelmäßig. Jede Woche. Jede Woche. Ich brauche nicht nur Konferenzen. Menschen, die nur von Konferenzen, christlichen Konferenzen leben, die werden nicht fett. Die sterben an Herzverfettung wahrscheinlich, aber sonst nicht. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir einen selbstgewählten Rhythmus haben. Selbstgewählt. Ich habe entschieden, das zu tun. Regelmäßig. Und das gibt meinem Leben Inhalt. Da komme ich wieder raus. Dieses einfach auf Trab bleiben. Immer sich bewegen. Immer was tun. Immer was unternehmen. Diese selbstgewählten Lebensrhythmen sind es, die mein Leben verschönern, bereichern und auch erfüllen. Dieses regelmäßige macht das Leben spannender und lebensreicher und lebendiger. Komm aus der Wüste raus. Das ist mein Thema. Gib deinem Leben etwas Regelmäßiges. Was es auch immer ist. Und ich meine vor allem geistlich, auf der geistlichen Ebene. Gib deinem Leben etwas, was lebensdienlich ist. Es freut mich. Einfach jemand die Hand schütteln. Jemand zu sagen, du, Gott ist gut. Halleluja. Jemand zu ermutigen oder selbst ermutigt zu werden. Und dann merkst du plötzlich, das Leben stellt sich ein, wenn du anfängst, bewusst was zu machen. Was viele nicht mehr können, bewusst zu atmen. Deshalb müssen sie Yoga machen oder deshalb müssen sie irgendwie welche Kurse besuchen, um einatmen und dann die Luft anhalten und dann wirken lassen. Viele Leute können nicht mal richtig laufen. Entweder springen sie, rennen sie oder was auch immer ist. Etwas bewusst machen. Das ist nicht mein Thema, aber komm aus der Wüste raus. Ich will nur ein paar Schritte zeigen und etwas euch deutlich machen und damit Gott, das Geist euch hilft, wie gestalte ich mein Leben? Nicht dieses Wüstenleben. Die Israeliten haben Angst gehabt, als sie hörten, wir müssen nach Kanaan. Dort gibt es Riesen. Nur zwei haben geglaubt, Josef und Kaleb, die glaubten, wir können das Land einnehmen, wir werden sie wie Brot fressen. Wenn du nur ab und zu mal was machst, da ist auch nicht die Energie. Sport oder was auch immer ist. Du brauchst regelmäßige Dinge. Du kannst alles andere vergessen. Das ist nur frommer Jux. Dieses Regelmäßiges, was Leben, Kraft und Energie gibt und Glauben gibt und Mut gibt und vorwärts einbringt. Wenn du wachsen willst und gedeihen möchtest, brauchst du etwas Regelmäßiges. Alles andere ist nur frommes Gehopse. Und ich ermutige dich, regelmäßig, und zwar zu einer ganz bestimmten Zeit nach Möglichkeit, wenn es möglich ist. Weißt du, brauchst du etwas regelmäßig. Entschuldigung, was ich sage, aber viele Menschen verblöden, wenn sie nur mal da was machen und dort was sind und dort was abschöpfen und immer nur die Segnungen schöpfen. Nein, du brauchst auch mal bittere Kräuter. Du brauchst auch mal dürre Zeiten, wo es nichts gibt. Fasten gehört auch dazu. Komm aus der Wüste heraus. Du musst dich auf eines konzentrieren, das regelmäßig. Du kannst nicht da und dort und hier und ich kann sagen, das ist dein Grab, dein Tod. Wenn du nicht gezielt, konzentriert dein Leben gestaltest, du brauchst etwas Echtes, etwas Wahres und deshalb setze Zeichen, regelmäßig so, regelmäßig eine Erfahrung mit Gott machen, regelmäßig ja, meine Brüder und Schwestern sehen. Sonst kommst du aus deiner Wüste niemals raus, sonst gehst du immer im Kreis. Ach, da war ich schon mal. Und dann wunderst und staunst, weil wenn du keine Zeichen setzt, du brauchst also Zeichen. Nur das Regelmäßige hilft dir, das Leben zu gestalten. Das ist meine ganze Familie. Wir sind 10 Leute gewesen und ich habe 8 Geschwister, oder 7 Geschwister noch, wir waren 8 Kinder. Und weißt du, mein Vater wollte Prediger werden, aber hat es nie geschafft, aus verschiedenen Gründen, was auch immer ist, gewesen ist. Meine Eltern hatten keine Gemeinde dort im Bayerischen Wald. Aber was mein Vater angefangen hat und dass meine Familie gläubig geworden ist, sie haben regelmäßig Hausandacht gemacht. Regelmäßig. Regelmäßig Hausandacht. Mein Vater hat meistens sonntags war es so unser Andacht. Wir sind nicht in der Kirche gegangen, Gemeinde. Wir hatten keine Gemeinde damals. Die Gemeinde war zu weit und wir waren 10 Personen und bringt 10 Personen mit einem Auto 25 Kilometer nach Passau zum Gottesdienst. Das ging also nicht so einfach. Aber es hat mein Vater gemacht, Tonbandgerät, und hat am Sonntagmorgen vor dem Mittagessen hatte fast eine Stunde eine Tonbandpredigt laufen lassen, damals, zu der Zeit. Weiß ich noch, und da saßen wir da, manchmal kamen wir uns blöd vor, aber wir haben uns die Predigt angehört, wir haben miteinander gesungen, ein bisschen musiziert und wir haben eine gute Zeit gehabt miteinander und dann gab es Mittagessen. Und meistens auch noch beim Mittagessen hat man noch über die Predigt sich unterhalten, was der Prediger da gesagt hat, was er sich da für Schnitzer geleistet hat unter Umständen und kritisiert natürlich, aber da ist so viel hängen geblieben bei uns als Familie. Da ist so viel hängen geblieben und eine Stunde abgesessen, stille sitzen, auch das gehört zur Regelmäßigkeit, dass man stille sitzt. Und diese regelmäßigen Andachten ließen uns einfach so in sich gehen, ruhig bleiben. Manchmal hat man geschlafen, aber auf jeden Fall, man saß da, man war da. Man war da. Und man hat sich entspannt. Man hat abgeschaltet von dem alles, was da war diese Woche. Es war unsere Andacht, eine Stunde bis, ja, eineinhalb Stunden, in der Regel so lief das alles. Und da mussten wir am Tisch gemeinsam sitzen, diese Andacht anhören, unser Sonntagsrhythmus. Und das ging Jahre, bis nachher die Kinder Autos hatten, dann meine Geschwister, bis wir selber rausgefahren sind und was anderes gemacht haben. Aber wir waren da so zusammengehalten, die Familie hielt zusammen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus hier liegen. Mein Vater hat uns das vorgemacht. So, der Sonntag ist zur Entspannung da, um ruhig zu werden und in sich zu gehen, den Kopf zu leeren, regelmäßig. Das kann auch Mittwoch sein und kann auch Freitag sein. Irgendeinen Tag in der Woche sollte der Mensch haben, um einfach abzuschalten und auf Gott sich einzustellen, um sich für den Alltag zu stärken. Und dann sich auf die neue Woche vorzubereiten. Und das war, als wir das uns gewohnt haben, später konnten wir fast gar nicht mehr anders. Wir mussten sonntags irgendwo in die Kirche gehen. Und im Bayerischen Wald ist alles dort katholisch. Zu der katholischen Kirche wollten wir nicht gehen. Evangelische gab es kaum. Und so weiter. So haben wir dann unsere Hausandacht gehabt. Es ist sehr wichtig für unser Wohlsein und Wohlfühlen und Gesundheit, dass unser Leben eine Gleichmäßigkeit, einen Rhythmus hat. Und es hatten Sonntag, wir wussten ganz genau, 9 Uhr gibt es Andacht. Dann alles stehen gelassen, liegen gelassen. Meine Mutter sogar hat keine Knödel gemacht und nichts. Sie hat stehen gelassen, bis die Andacht vorbei war. Unser Leben und Gesundheit fördert nur das Regelmäßige, was so regelmäßig passiert. Das fördert unsere Gesundheit. Regelmäßig auf Gott zu hören, regelmäßig abzuschalten, regelmäßig stille zu sein, regelmäßig zu singen, zu beten. Weißt du, singen und beten macht so viel aus. Du glaubst gar nicht, was das alles ausmacht, singen und beten. Nimm dir Zeit für Gott und für dich selbst. Bring Rhythmus in deinem Leben. Das ist der Weg aus der Wüste raus, was mir heute Morgen oder heute so wichtig erscheint, heute Nachmittag. Wenn du das nicht tust, wirst du dein Leben ruinieren. Du brauchst etwas Regelmäßiges. Sonst bist du ein geistiger Selbstmörder. Bringst dich um. Und zwar in Raten. Zerstörst dein Leben, deine Gesundheit, deine Familie, dein Geschäft. Alles, was nicht regelmäßig passiert, das ruiniert uns. Regelmäßig den Zehnten geben. Auch wenn es nur Cent sind und Pfennige sind oder nur ein paar Groschen sind. Immer regelmäßig. Alles, was du unterbrichst, da kommt der Mangel hinein in unser Leben hinein. Der Zehnte ist auch ein göttlicher Rhythmus, was dich aus der finanziellen Wüste rausbringt. So viele Menschen haben Schulden, aber wir müssen uns erstmal unser Geld einteilen und unser Geld nachdenken, mal abschalten, was ist mit dem und jenem los. Der Zehnte ist ein Rhythmus und wenn du aus deinen Finanzen, deine Finanzen klar bekommen möchtest, du musst du erstmal den Zehnten geben, gib Gott und dann gib Gott dir was zurück, auf irgendeine Art und Weise. Das ist sein Geschäft, aber nicht dein Geschäft. Aber beteilige Gott an deine Finanzen. Wenn du eine stille Zeit hast oder diese Hausandacht mit deiner Familie machst, und es ist so wichtig, dass du das einhältst in deinem Leben konsequent, dann gibst du Gott deine Zeit und er bringt dich aus der Wüste raus. Auch mit unseren Kindern. Mit unseren Kindern, sie waren zwar in den Gottesdiensten hin und her, aber wir haben regelmäßig unsere Andacht gemacht. Und zwar, wir haben das so gemacht, wir haben der Reihe nach, Vers für Vers, jeder von uns, sobald er lesen konnte, einfach ein Vers gelesen. Und dann, ich denke noch an manche Geschichten mit unserer Familie, dann sagt eines meiner Kinder, als wir lesen, was Gott alles gesagt hat, abzuschlachten und die Völker zu vernichten und auszurotten, dann sagt, ich glaube, das war der Cornelius, Papa, aber das war der liebe Gott, bevor er Christ wurde. Weißt du? Und dann machen sie noch ihre Kommentare dazwischen. Und Kinder sagen oft die Wahrheit. Wir als Erwachsene. Und da haben wir so vieles Gutes, Positives erfahren. Und Gott wirkt in dem regelmäßigen Bibellesen. Nicht nur, oh Herr, zeig mir dein Bibelwort. Und dann liest du, das ist Horoskop lesen. Verstehst du, so liest man Horoskop. Nein, einfach was Gott zu sagen hat. Und Gott redet durch das Regelmäßige. Ich denke nur an einen Fall. Ich wollte sozial sein, ich wollte armen Leuten helfen und ich wollte was Gutes mal für die Gesellschaft tun. Und da kommt ein Bettler vor der Tür zu mir und klopft und es war im Winter und kalt und er zittert. Und dann kommt mir ein Gedanke in der Bibel, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keinen Mantel hat. Und natürlich, ich in meiner Frömmigkeit, ich gehe dann und gucke, ich habe zwei Mäntel gehabt. einen sogar so imprägniert und mit wattiert innen drin. Und dann denkt ihr, der arme Mann könnte das gut gebrauchen, aber ich liebe den Mantel auch noch. So, und ich gebe den Mantel. Am Morgen, am nächsten Tag, kommt der Mann vor der Tür ohne mit der Mantel und einer Tragtüte und sagt, Pastor, ich wollte den Mantel zurückbringen. Und sagt, wie? Du frierst ja, es ist draußen kalt. Sagt er, ja, aber der Mantel hat keine Westentasche. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass der Mantel keine Westentasche hatte. Also mir hat es gereicht. Ich war froh, dass ich meinen Mantel wieder zurück hatte. Aber dann passierte Folgendes. Wir machen unsere Bibellese. Wir machen unsere regelmäßige Bibellese. Und wir kommen an dem Morgen, bei dieser Andacht, kommen wir an der Stelle, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Mensch, das ist doch toll. Ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Wenn ich nicht will, begehe ich keine Sünde, wenn ich ihm nicht helfe. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Du siehst, wie Gott einfach so hintippt und leitet, um einfach so aus dieser Routine rauszukommen. Ich will den Armen helfen. Ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Aber ich muss den Armen nicht helfen. Aber wenn ich will, dann mache ich alles für den Armen. Und ich habe meinen besten Mantel gegeben, imprägniert, wattiert. Und da war so in meiner Größe etwa damals, so raus aus dem Rhythmus. Raus aus dem Trott. Und diese Dinge haben mich geprägt. Diese Erfahrungen, regelmäßige Bibellese. Und bei dieser regelmäßigen Bibellese führt Gott uns auch regelmäßig. Da führt er uns regelmäßig. So, und das sind die Rhythmen, die in unserem Leben wichtig sind für den Erfolg. Regelmäßig sich trainieren. Diese Proklamation, ich proklamiere, ich sage das und das. Du musst dich regelmäßig anpowern. Regelmäßig tanken. Regelmäßig. Ja, Erfolg und Misserfolg hängen von dieser Regelmäßigkeit zusammen. Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Beides hängt von der Regelmäßigkeit. Dass ich regelmäßig Gott danke. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Regelmäßig meine Lehre mit seinem Geist erfüllen. Regelmäßig in Sprachen beten. Regelmäßig. Ich betone, wie komme ich aus der Wüste raus? Nur ab und zu mal, wenn das Haus brennt, dann die Feuerwehr rufen. Nein, du musst die Feuerwehr vorher mal kennenlernen und mal gucken, wie die Schläuche sind und wo das Wasser ist. Wie kann ich Feuer löschen, wenn es mal brennt? Vorher, wenn ich in einem Hotel, fremdes Land oder fremde Städte in einem Hotel bin, da gucke ich, wo ist der Notausgang. Regelmäßig, da gucke ich, angenommen, es muss ja nicht brennen. Aber wenn es mal brennt, dass ich weiß, wo man rausgehen kann und fliehen kann. Dieses Regelmäßige entscheidet über unser Leben. Durch Regelmäßigkeit kann ich mein Leben bewältigen. Ich bin in Übung, bin schon richtig so im Trab, in Fahrt. Regelmäßig studieren, regelmäßig nachdenken, regelmäßig irgendetwas machen, was es auch immer ist, dass mein Leben aktiv gestaltet wird. Passiv werde ich von selber, faul werde ich von selber. Aber aktiv, dass ich mein Leben in der Hand nehme, es reicht nicht aus, sein Schicksal nur anzunehmen. Ja, danke, Herr, du hast gegeben und der Name des Herrn sei gepriesen. Nein, ich muss aktiv meine Situation in kleinen Schritten lösen, Abstand aktiv bekommen, Abstand von diesen Dingen und immer wieder zu diesem normalen Rhythmus zu kommen, mitten der Schwierigkeit ruhig zu bleiben. Der Teufel tobt, der Löwe brüllt, was weiß ich, die Welt ist durcheinander, aber regelmäßig, ich entspanne mich. Schon allein dieser Gedanke, ich entspanne mich. Ich lasse mich gehen. Und das hat uns diese Hausandacht, als wir zu Hause waren, das hat uns so gut getan. Wir saßen mal da, manchmal sogar geschnarcht, aber wir haben uns entspannt. Nicht jetzt rausgehen, etwas unternehmen, die Welt sehen, was erleben. Nein, einfach entspannen, ruhig sein. Und das ist so wichtig. Komm aus deiner Wüste raus. Ruhig werden in schweren Tagen. Wir arbeiten 6 Tage, das schuften wir, als wenn es kein Gott und kein Teufel gäbe. Und so weiter. Wir arbeiten und dann am 7. Tag, wir konzentrieren uns nur auf Gott. Wir tun gar nichts. Du sagst, das ist Faulheit. Nein, das ist Fleiß. Das ist Gewalt, sich selber Gewalt antun. Du weißt, ich muss was tun. Aber bei den meisten Leuten heutzutage ist der Sonntag der Packesel der ganzen Woche. Das muss man erledigen, die Buchhaltung gemacht werden und ach, was weiß ich, was alles noch gemacht werden muss. Wenn du Schwierigkeiten bewältigen willst, du musst ruhig werden und ruhig bleiben. Wenigstens einen Tag. Es ist Gnade, wenn man es gelernt hat, ruhig zu werden im Leid, ruhig zu werden in Schwierigkeiten. Und ich möchte jetzt ganz kurz den Habakuk streifen. Habakuk ist ein kleiner Prophet in der Bibel, aber es ist auch ein ganz wichtiger Prophet. Eigentlich ein Prophet für unsere Zeit und unsere Tage. In Habakuk 3, Vers 16 heißt es, doch in Ruhe erwarte ich den Tag. In Ruhe. Weißt du, bevor der Jude damals nach dem Gesetz Gottes in den Alltag reinstürmte, er hat zuerst sich einmal entspannt. Denn dann kannst du ganz anders arbeiten und agieren. Entspannt. In Ruhe erwarte ich den Tag. Egal was für ein Tag. Schlechten Tag, guten Tag, Regentag, Schneetag, Sturmtag. Weißt du, auch wenn alles um dich wankt und zerbricht und so weiter, verfault und vermordet, mudert und zittert, ich erwarte ruhig den Tag. Und erst aus der Ruhe heraus kannst du agieren. Aus dem inneren Frieden. Habakuk Kapitel 3, Vers 16. Um dich herum zerfällt alles. Da tobt der Sturm, die Hölle ist los. Der Teufel wütet. Auch wenn um dich Katastrophe um Katastrophe und so weiter stattfindet und der Teufel los ist, du weißt, ich erwarte den Tag. Gott ist mit uns am Morgen und am Abend und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Halleluja. In Ruhe erwarte ich den Tag. Ich habe einen amerikanischen Kriegsveteranen mal bei uns in der Gemeinde gehabt, der Christ geworden ist. Der ist abgeschossen worden in Vietnam und im Dschungel gelandet und ja, sitzt er da. Der ist erstmal im Kreis marschiert, aber im Dschungel, wenn du dich nicht auskennst, kommst du nirgendwo hin. Ein paar Mal kam er immer an der gleichen Stelle wieder zurück. Also er ist im Kreis marschiert. Dann betete er, war christlich geimpft. Er war kein richtiger Christ zu der Zeit noch, als er das mir erzählte. Und dann hat er gesagt, Herr, ich bete. Herr, was soll ich tun? Dann hat der Herr zu ihm gesagt, setz dich hin und warte jetzt. Du wirst gerettet werden. Und er hat sich hingesetzt und plötzlich sieht er über sich, wie ein Hubschrauber vorbeifliegt. Und die Kollegen suchen ihn. Und weißt du, solange du im Kreis nur marschierst, du kannst nicht gefunden werden. Gott kann dir nicht dienen. Wir müssen also zur Ruhe kommen. In Ruhe, das ist für mich so groß geworden, in Ruhe erwarte ich meine Hilfe. In Ruhe erwarte ich meine Kraft. In Ruhe erwarte ich meine Stärke. In Ruhe erwarte ich den Tag. Bleibe ruhig und gelassen. Und das war so groß, als der Herr ihm sagte, oder die innere Stimme sagte, setz dich hin, da wo freier Platz ist. Und da saß er eine Weile, ruhig werden. Warum wir nicht weiterkommen in unserem geistlichen Leben, ist, wir kommen nicht zur Ruhe. Wir hetzen und jagen, Deutsche ganz bestimmt. Ich habe eine kleine Geschichte irgendwo gelesen. Er ist ein weißer Mann mit den Indianern unterwegs und die sind seine Lastenträger und die gehen einen Weg und plötzlich setzen sich die Indianer hin und der weiße Mann, dieser treibt an und sagt, komm bitte, wir müssen noch bis zum Sonnenuntergang dorthin ankommen und dergleichen, wir sind hier in der Prärie, im offenen Land. Dann sitzen die Indianer und sagt, weißer Mann, du hast uns so getrieben und so gejagt, unsere Seele ist nicht mitgekommen. Wir müssen jetzt warten, bis unsere Seele nachkommt. Und vielfach kommen unsere Seelen heutzutage nicht mehr nach. Handy, Telefon, Computer, Mann, Frau, Kinder, was weiß ich, was so alles noch ist. Und das muss getan werden. Dann, oh, wir müssen jetzt noch schnell in den Gottesdienst gehen. Und genau wenn du in den Gottesdienst gehen willst, dann kommt der Teufel und da passiert was Dummes. Die Kinder machen in die Windeln. Der Kater kotzt. Der Hund, was weiß ich, haut ab. Und dann, aber genau das passiert. Meine Seele kommt nicht mit. Wir müssen zur Ruhe kommen, damit unsere Seele nachkommt, ihr Lieben. In Ruhe erwarte ich den Tag. Selbst wenn das Schlimmste kommt, unsere Indianerträger, die blieben sitzen, bis ihre Seele nachgekommen ist. Vielleicht musst du auch mal ruhig sitzen. Und das war bei uns auch in unserem Hausantrag. Wir sind gesessen, um den Tisch herum und gewartet, bis unsere Seele nachkommt. Bis unsere Seele gespeist wird, bis unsere Seele etwas bekommt. Und meistens war da irgendwo der Predigt, in diesem Tonband von einer Stunde, muss vorstellen, da war irgendwo ein Happen. Was wir gedacht haben, Mensch, das ist ein ganz toller Gedanke. Auch in der Predigt. Ich predige über eine Stunde fast, meistens. Weißt du, Nicht alles ist für dich. Du musst nicht alles als bare Münze nehmen und sagen, oh, was kann ich nicht alles behalten? Du kannst nicht alles behalten. Du wirst auch nicht alles behalten. Und du brauchst auch nicht alles behalten. Der Heilige Geist gibt dir nur so einen Happen, so ein Körnchen, so einen Brosamen und so einen Krümel. Und weißt, wenn es dann drauf ankommt, dann wird er dich erinnern. All dessen, was der Heiland gesagt hat, was der Heilige Geist gesagt hat. Du musst nicht alles verstehen. Weißt du, früher, die Leute haben auch kein Laptop gehabt und kein Computer und kein Diktiergerät. Und die haben alles behalten, weil der Geist Gottes sie erinnert hat. Der Heilige Geist erinnert uns. Ach, was hat er damals gesagt? Ha? Wie war das so? Und unser Matthäus hat dann fleißig aufgeschrieben. So, echte Kinder Gottes kann nichts erschüttern, weil sie ruhig bleiben. Und interessant ist dieser Habakuk. Lies mal Habakuk 2. Habakuk schreibt Spottlieder, verhöhnt die Gottlosen, verhöhnt die Materialisten, verhöhnt die Habgierigen, verhöhnt und er lästert über die, ja, die Untreuen. Weh dem, die nur alles zusammenraffen und denken, ich muss alles zusammenhalten. Und vor allem jetzt komme ich auf ein paar Punkte, was ihnen gar nicht gehört, was ihnen gar nicht zusteht. Weißt du was? Und jetzt komme ich auf einen Punkt, was mir groß geworden ist. Wie komme ich aus der Wüste raus? Unterbricht den Teufelskreis. Wüste ist, dass du einfach diesen Teufelskreis unterbrichst und da heißt es, weh dem, der zusammenrauft, was ihm nicht gehört. Habakuk 2, Vers 6. Was diesen unrechtmäßigen Gewinn, was er unehrlich erworben hat, was irgendwo jemand abkassiert hat, alles, was du auf Kosten anderer dir erwirbst und aneignest, wirst du verlieren, wenn die Stürme kommen, wenn die Gefahren kommen. Du musst ganz ehrlich sein. Das ist alles, was wir nicht auf reellen, ehrlichen Weise, was nicht vom Herrn war, was der Herr nicht gefügt hat, was der Herr nicht getan hat, was wir woanders abgeworben haben, woanders einkassiert haben, das wird alles uns genommen. Es bleibt nur das, was Gott uns wirklich selbst gegeben hat. So alles, was du auf Kosten anderer erwirbst, das wird dir geraubt. Habakuk bekommt von Gott 5 Wehrufe. Habakuk Kapitel 2, Vers 6 bis 20. Ich lese nicht alles, aber kannst du zu Hause nachlesen. 5 Wehrufe. Und mein Thema ist auch, komm aus der Wüste raus, brich mit der Sünde, brich mit dem Teufel, brich mit den Schwierigkeiten. Und wie? Hier, Habakuk, ja ganz klar, geraubtes Gut wird dich nicht glücklich machen, es wird wieder dir geraubt werden. Alles, was du mit Gewalt auf irgendeiner Kumbetur dir angeeignet hast, das wird dir genommen. Darum ist Wiedergutmachung so wichtig. Denn das, was du wieder gut gemacht hast, kann dir nicht mehr genommen werden. Deshalb sagt Zachäus, und Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich zurück und den Armen gebe ich noch die Hälfte, weil ich weiß nicht gar nicht, wie viele Leute ich da was abgenommen habe. Und deshalb, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Da hört das Wüstendasein auf. Wenn du durch Bedrängnis erreicht etwas hast, du hast jemand Druck ausgeübt, du musst, du sollst, das wird dir genommen werden. Das wird dir genommen werden. In 2. Mose 21, Vers 25. Das Gesetz der Wiedervergeltung gilt immer noch. Auch wenn du Christ bist. Auch wenn du voll Heiligen Geistes bist. Das Gesetz der Wiedervergeltung gilt immer noch. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Auch bei Christen gilt es. Bei Gott geht nichts durch. Gott lässt nichts durchgehen. Komm aus der Wüste raus. Warum bin ich hier gelandet? Was habe ich falsch gemacht? 2. Mose 21, 25. Das gilt Zahn um Zahn, Auge um Auge. Da heißt es Brandmal für Brandmal. Wenn ich weiterlese, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Du hast andere geschlagen, jetzt kriegst du selber zurück. Er sagt, Bruder, man tut es da, aber der Herr hat mir vergeben. Ich glaub's dir. Und hat es vergeben für die Ewigkeit, auf die Ewigkeit gesehen. Es ist vergeben. Aber nicht hier. Da musst du die Suppe auslöffeln. Es wird vergeben, es ist gesühnt durch Jesus Christus. Er ist für uns zur Sünde geworden, aber wir leben noch in dieser Welt, auch wenn wir unter der Gnade sind. Wir leben in dieser Welt und wir müssen die Folgen unserer Lebensgeschichte tragen oder beziehungsweise in Ordnung bringen. Der Gerechte lebt aus der Vergebung, aber er büßt, was er hier angestellt hat. Er trägt, aber anders. Er erträgt, er weiß auch, ich habe das verdient, das ist ja, mein Bier, das ist, habe ich eingebrockt. Ich habe Leuten Übles getan und jetzt muss ich auch spüren, was das ist. Jeder bekommt immer das, was er verdient, meine Lieben. Komm aus der Wüste raus, ist mein Thema. Wir sehen am Apostel Paulus ganz klar und deutlich. An keinem anderen Menschen sehen wir sowas wie an Paulus. Paulus hat tausend und abertausend Leute ins Gefängnis gesteckt und gebracht, verfolgt, gehetzt. An seinen Händen klebte Blut. Und er sollte jetzt vom Herrn spüren, was es bedeutet, verfolgt zu werden. Da musste nur den Mund aufmachen und schon war die Hölle los. Er hat andere gehetzt, andere geschlagen, andere gedemütigt, andere auf andere Leute Zwang ausgeübt, andere gequält, andere Fallen gestellt. Und jetzt passiert ihm das Gleiche. Paulus wollte, oh Gott, nimm das Übel weg, nimm das Übel, verschone, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch weg. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, hier hat er was eingebrockt. Aber Gott macht alles recht. Er soll, der Bruder muss spüren, was es bedeutet, geschlagen zu werden. Und wie viele Schläge hat er mal bekommen? Und wilden Tieren ist er vorgeworfen worden. Das hat er alles den anderen zugefügt. Er ist selber gesteinigt worden. Jetzt weiß er, wie Steinigung aussieht. Von innen, nicht nur von außen. Für andere da. Wie der Stephanus gesteinigt worden ist. Jetzt muss er das verkraften. Aber weißt du, was der Herr sagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Der Gläubige hat Kraft. Ich habe es getan. Aber Herr, ich weiß, oh Gott, vergib, was ich dem Bruder dort, dem Bruder Stephanus angetan habe. Vergib mir. Und ich weiß, was dieser Bruder Stephanus durchgemacht hat. Und du kannst vielleicht dann in der Lage dich versetzen. Und das ist, wie wir die Sache aufarbeiten, wie wir aus der Wüste rauskommen. Dann in Ketten gelegt. In Ketten muss er predigen, der gute Mann. Weißt du, wie macht man, wie überwindet man seine Wüste? Und Paulus sagt, wir rühmen unsere Trübsale. Ich danke, dass, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dass ich die Schläge ertragen kann. An meinem Fleisch bekomme ich das, was ich verdient habe. Hart, was ich sage, aber das ist die Realität. Da müssen wir alle durch. Ob wir es glauben oder nicht. Aber ich sage dir eines, wer dankt, der erträgt das Schwere viel, viel leichter. Danke Gott. Ja, da sehe ich doch, was mein Bruder und meine Schwester durchgemacht hat. Und jetzt danke ich, Herr Jesus. Oh, du möchtest diese die Seelen, die schon drüben sind, segnen, die haben das nicht überlebt. Habakuk weiß, Gott selbst ist der Handelnde. Hier, Habakuk Kapitel 1, Vers 5 bis 11, in dieser Situation. Gott schickt die Babylonier. Der Tempel ist ja noch nicht zerstört zu der Zeit, als der Habakuk weiß sagt. Aber die Leute kommen und die Leute bekommen das, was die verdienen. Also die Juden damals. Und Gott sagt, mein Lohn kommt. Weißt du, die haben die Feiertage entheiligt, die haben Gott nicht das gegeben, was Gott zugestanden ist, ihren Zehnten nicht gegeben, die ja wie drei Felder Wirtschaft nicht eingehalten, dass sie dann nach gewisser Zeit am siebten Jahr den Acker ruhen lassen. Die haben so vieles nicht eingehalten und jetzt kommen die Babylonier und die machen das. Für die Sabbate, die sie nicht gehalten haben, müssen sie 70 Jahre in eine Verbannung gehen. Gott ist es, der Gericht zulässt. Der richtet die Dinge. Und er erlaubt es. Was? Gott biegt es zurecht. 70 Jahre müssen jetzt die Israeliten in Babylon sein. Wir saßen an den Flüssen von Babylon und sangen unsere Lieder. Man zwang uns, sing. Dort zu Hause haben sie nicht gesungen. Aber jetzt müssen sie singen. Aufgrund vom Zwang und Druck. Und jetzt müssen sie es machen. Gegen das Gesetz Gottes, Saat und Ernte, gegen die Wirklichkeit kann kein Mensch was dagegen ausrichten. Er ist machtlos, es kommt, wie es kommen muss. Was man sieht, das erntet man, auch als Christ. In der Bibel heißt es, der Wille Gottes geschieht. Weißt du, du musst den Willen Gottes nicht tun, der Wille Gottes geschieht von selbst, automatisch. Gott ist gerecht, ein gerechter Gott. Komm aus der Wüste raus, das ist mein Thema. Die Wüste muss bereinigt, bearbeitet werden, die Sünde muss gebrochen werden, der Fluch muss gebrochen werden. Ja, aber weh, dass der Fluch gebrochen wird. Ich bin unter einem Fluch. Weißt du, wir sind alle unter dem Fluch. Und wir müssen den Fluch im Namen Jesu durch unser Handeln, durch unser Leben überwinden. Die Sünde damals, zur Zeit Habakuks, war sehr groß. Das Übel, die Sünde schrie zum Himmel. Es war Verbrechen, da gab es soziale Ungerechtigkeit. Da wurden die Armen ausgebeutet und ausgenutzt. Und denkt drüber nach. Und eines, was da bei den Propheten, ganz besonders auch beim Amos, bei diesen Propheten ist, ja, der Arbeiter bekommt nicht seinen Lohn. Wir versuchen so billig wie möglich durchzukommen, um zu sparen. Und Dem Arbeiter wird sein Lohn vorenthalten. Gott muss die Verbrechen, die mit dem Volk begangen worden sind, richten. Und er richtet gerecht. Und er lässt gerecht richten. Weißt du, es rächt sich alles. Das rächt sich alles. Meine Wüste. Aber in dem Moment, wo du merkst, die Gnade, lass dir an meiner Gnade genügen, dann grünst du von innen. Dann lebst du von innen auf. Und wenn das Gericht da ist, dann kommt die Gnade. Und dann im Habakuk Kapitel 2, Vers 3, es kommt und es bleibt nicht aus, heißt es hier. Es kommt und es bleibt nicht aus. Niemand soll denken, dass Gott nicht zu seinem Wort steht, dass das Wort Gottes nicht gilt. Wer nicht rechtschaffen ist, wenn wir dann bei Habakuk lesen, der muss verschwinden, der muss weichen, der muss fliehen, der muss das Land verlassen, der geht in die Gefangenschaft. Oh Gott, wie lange noch? 70 Jahre. Wer nicht gerade ist, der wird aufrichtig gemacht in solchen Stunden und ehrlich gemacht. Jetzt noch mal Gedanken, was ich beim Habakuk hier herausgelesen habe. Da heißt es, wie Gott hier arbeitet, wer sich aufbläht, in dem ist nicht die Seele, da ist die Seele irgendwo hängen geblieben, wer sich aufbläht, und wie oft blähen wir uns auf, weißt du, oh, ich bin besser wie der und die und jener. Wer ungläubig ist, wer sich aufbläht, und aufgeblähte sind ungläubige Menschen, die haben ihre Seele verloren. Diesmal Habakuk sehr aufmerksam durch. Und Gott mag nicht aufgeblähte Menschen, die einfach auf den Putz hauen oder wie die Berliner sagen, plotzen und protzen. Sie angeben, wir. Übertreibung. Das alles ist, was ist das Aufgeblähte? So ein Luftballon. Und nur ein Nadelstich reicht aus und schon geht das Ding in die Luft. Wenn du vor Gott bestehen willst, bläht dich nicht auf. Bläht dich nicht auf. Wie komme ich aus der Wüste raus, ist mein Thema. Bausche nichts auf. Sonst platzt du noch wie ein Luftballon und dann ist es nur noch Knall da. Und wo ist er geblieben? Habakuk Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte aber bleibt am Leben. Und warum bleibt er am Leben? Wegen seiner Treue. Wegen seiner Regelmäßigkeit. Seiner Treue. Regelmäßig. Treue ist nichts anderes als Regelmäßigkeit. Der Gerechte bleibt am Leben. Deswegen hat der Aufgeblähte keine Chance, diese vermessene, übermütige. Aber der Treue, der regelmäßig macht, oh, wir waren auf der Konferenz, Feuerkonferenz, oh, da waren wir ein Herz und eine Flamme, was weiß ich. Der Demütige ist, dem Gott Gnade schenkt. Wie komme ich aus der Wüste? Bleibe ruhig in schwierigen Zeiten. Habakuk Kapitel 2, Vers 5. Der Reichtum ist trügerisch, sagt der Mann. Wer hochmütig ist, der kommt schnell zu Fall. Und so viele Menschen sind so schnell zu Fall gekommen. Berausche dich nicht mit dem Reichtum, mit Wohlstand und so weiter. Mir geht's wohl. Oh, was weiß, wie sieht's morgen aus? Vielleicht hast du morgen nichts mehr zu essen. So sei nicht neidisch auf die Reichen. Ärgere dich nicht über die Kapitalisten, die Bonzen, die Banker mit ihren Bonuszahlungen. Ärgere dich nicht, rede dich nicht auf. Es gibt noch ganz andere Zeiten, die kommen. Also, das geht vorbei, diese Höhenflüge, die gehen vorbei. Es gibt noch eine andere Welt. Und jetzt, wie komme ich aus der Wüste raus? Ich will dir helfen, etwas zu verstehen. Und ich bitte Gott und den Heiligen Geist um Gnade, dass er mir hilft, das rüberzubringen. Weißt du, du musst in der Gegenwart Gottes kommen. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann lebst du ganz anders. Auch in der Wüste. Habakuk Kapitel 3 nochmals. Dort sieht die Welt ganz anders aus. Dort handelt Gott, er hat das Sagen. Und Habakuk, schon allein sein Name heißt Umarmung. Der ist von Gott umarmt, von Gott geliebt, von Gott getragen, von Gott verstanden. Umarmung. Weißt du, wir mögen erschreckt sein, wir mögen uns fürchten, aber wenn Gott uns umarmt, in seinen Armen bin ich sicher. Wir singen ein schönes Lied, sicher in Jesu Armen. Gott umarmt mich. Habakuk weiß, ich bin von Gottes Hand gehalten, von guten Mächten wunderbar. Und er umarmt mich, Gott umgibt mich von allen Seiten, ich bin geliebt. Da kannst du erst deine Wüste verkraften, mit Gottes Hilfe, da komme ich durch. Und wie er mich führt, so nehme ich das einfach aus seiner Hand. Guck, überleg, einmal dieser kluge Moses, ein Prinz von Ägypten, Er wird in die Wüste geführt und muss jetzt 40 Jahre beim der Wüste Midian sich durchschlagen. Und eigentlich, wenn du mit Gott lebst und weißt, ich bin auf dem richtigen Dampfer, ich bin auf dem richtigen Weg, Gott hat mich rausgeführt, die Schätze Ägyptens sind nicht das, was ich suche. Sie haben mich nicht glücklich gemacht, sie haben mein Leben nicht gesättigt, sie haben mich nicht befriedigt, aber ich habe Frieden in Gott jetzt hier, bei diesem Geblöge von Schafen, bei meinem Schwiegervater Jethro. Und wir haben Hausandacht gemacht. Der Jethro war ein midianitischer Priester, ein heidnischer Priester. Aber dieser heidnische Priester hat dem Volk Gottes mehr gegeben als mancher Prophet. Jethro, dann guck mal, schon allein diese Geschichte. Moses tut, Moses war so fleißig, da Tag und Nacht gearbeitet. Und dann sagte Jethro, mein Schwiegersohn, ist es nicht gut, dass du so viel schuftest und schaffst? Setze 70 Älteste ein, die sollen das Volk richten und nur die schwierigsten Fälle, die sollst du übernehmen durch die Gnade Gottes. Und er hat dann 70 Älteste eingeführt, nur als Beispiel. Er hat dem Volk Gottes sehr viel gegeben, sehr viel Weisheit. So, und dann führt Gott ihn weiter dort, an diesem brennenden Busch. Habakuk ist von Gott umgeben, von allen Seiten, egal wie die Welt aussieht, egal wie viel Sand da, wie viel Steine, wie viel Schlangen, Skorpione und Schakale dort sind. Bei Gott in der Gegenwart Gottes, Habakuk 2, Vers 20, da schweigt dir die Welt, da ist alles still. Da hörst du deinen Pulsschlag, da hörst du dein Herz. Und genau das ist, wie komme ich aus der Wüste raus, auf dein Herz hören. Auf dein Herz hören. Dort in der Wüste, in der Gegenwart Gottes, du bist nur Gott noch ausgeliefert und sonst niemand mehr, hat das Irdische dir nichts mehr zu sagen. Dort hat das Irdische nichts mehr, ist bedeutungslos. Du bist einfach, Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich nur habe, dort sind die Leiden dieser Zeit nichts wert. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann ist das vollkommen egal, was für Gefühle du dann hast, was für Empfindungen du da hast. Das ist alles still und ruhig. Und das ist beim Paulus auch so geworden. Lass dir in meiner Gnade genügen und jetzt, Herr, nimm weg, nimm weg, nimm weg, nimm weg. Das ist nicht der Weg Gottes, dass Gott immer alles uns wegnimmt. Nein, Gott sagt, geh durch. Und dann musst du hier durch. Dort gibt es dann keine Anklage, keine Verdammnis mehr. Dort in der Gegenwart Gottes. Und nicht nur erst, wenn du gestorben bist. Viele Menschen denken, ich bin in der Gegenwart Gottes erst, wenn ich gestorben bin. Nein, ich bin in der Gegenwart Gottes, solange ich noch lebe. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Nur nebenbei. Dort in der Gegenwart Gottes ist die heile Welt. Dort, da empfängst du Impulse vom Herrn. Dort in der Gegenwart Gottes erlebst du das uralte Handeln Gottes. Gott trägt mich durch. Du bist in diesem Urzustand, in dieser Urverfassung. Habakuk Kapitel 3, Vers 3, im Land Edoms, im Feindesland, da wirst du von Gott behütet, bewahrt. In 2. Mose 19, Vers 16, da heißt es, am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen auf dem Berg und gewaltige Hörnerschall ertönte. Es war wahrscheinlich Vulkanausbruch auf Berg Sinai, als Gott sein Gesetz und sein Gebot gab. Hört sich schrecklich an. Aber auf diesem Berg ist Moses. Und er begegnet seinem Gott in diesem Chaos. Das ganze Volk zittert. Wahrscheinlich im Berggewitter, was da auch immer gewesen ist. Ich lasse es dahingestellt. Es erweckt den normalen sterblichen Menschen Furcht und Schrecken. Aber da erlebt man die Hoheit Gottes, seine Majestät. Plötzlich bist du in einer ganz anderen Welt. Alles kracht und blitzt und donnert und raucht. Alles ist nur undurchsichtig. Aber du weißt, Gott ist bei mir. Gott umarmt mich. Gott behütet mich. Gott bewahrt mich. Gott beschützt mich. Wenn Gott erscheint und auftritt, dann gibt es Bewegung. Er beginnt zu arbeiten und zwar anders, als du denkst. Habakuk 3, Vers 6. Die Berge zerbersten, die ewigen Berge. Vom Berg Himalaya ist nichts mehr da. Von Mount Everest ist nichts mehr da. Die Berge zerbersten. Wie heißt es in Psalm 90, Vers 2? Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand, das Weltall, oh Gott, wurde, bist du, oh Gott, da gewesen. Zu Urzeiten kommen wieder zurück. Und mittendrin in der kosmischen Katastrophe bleibst du ruhig und gelassen. Das ist wie man aus der Wüste rauskommt. Psalm 90, Vers 1 nochmals. Herr, du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht und es bleibt auch weiter so. Die ganzen Erschütterungen können uns nichts anhaben. Du bist bei uns. Komm aus der Wüste raus. Wenn du das weißt, Gott ist bei uns. Er trägt uns durch. Er führt uns. Er leitet uns. Er gibt uns nicht auf. Und Gott kämpft um diesen Planeten Erde. Und Gott hat die Welt nicht dem Teufel und dem Bösen, den Gottlosen überlassen. Der Gottlose ist nicht der ungläubige Mensch auf der Straße. Der Gottlose ist immer der Teufel in der Bibel. Er, der sich von Gott gelöst hat, diese Dämonen, diese unreinen Geister. Der Gottlose, der fürchtet sich. Habakuk Kapitel 3, Vers 13. Du ziehst aus, um dein Volk zu retten und deinen Gesalbten zu helfen. Du ziehst aus, oh Gott. Du arbeitest, du bist aktiv. Nicht nur, dass der Vulkan, der Berg zittert und bebt. Nein, Gott ist aktiv. Die Unterdrücker können lachen, so viel sie wollen. Ihre Tage sind gezählt. Und das gilt für die Erde, das gilt für das Erdenleben. Nicht nur erst, wenn ich bei Gott im Himmel bin. Nein, da gibt es andere Zeiten. Da werde ich daran gar nicht mehr denken. Aber jetzt hier, Gott, du ziehst aus, du gehst voran. Und die Unterdrücker können noch so viel lachen. Sie wollen vieles gegen uns unternehmen, gegen dich unternehmen. Sie wollen dich fressen. Ja, aber Gott wird nicht zulassen. Habakuk Kapitel 3, Vers 14. Sie freuen sich schon voll Übermut, dich in ihren Verstecken herauszuholen, dich Armen zu fressen. Kennst du das so? Es gibt also manche Ameisenbären oder was andere Tiere, die haben so einen langen Rüssel und die versuchen, dich zu schnappen, zu holen. So ein Ameisenbär versucht, dich irgendwo aufzufressen, in deinem Versteck, in der Gemeinde. Und merkwürdig, gerade in der Gemeinde holt dich der Teufel ein. Mit seiner langen Zunge. Das ist mit seinem ganz langen Rüssel. Da reden sie über dich, dann hauen sie sich in die Pfanne, dann kritisieren sie dich, dann nörgeln sie über dich, dann erzählen sie alles Mögliche über dich, dass du gar keine Lust mehr hast, in die Gemeinde zu gehen. Und genau das ist, was der Teufel macht. Er versucht, dich zu entmutigen mit seiner langen Zunge. Ja, Habakuk 3, Vers 14, sie freuen sich voll Übermut schon. Ja, guck mal, der, oder richtig übersetzt heißt, sie freuen sich, um mich zu fressen. Sie wollen uns verjagen, sie wollen uns vertreiben, um uns zu fressen. Die dich ausgeraubt haben, und jetzt kommt es wieder, die dich ausgeraubt haben, die werden von Gott ausgeraubt. Du musst nicht sorgen und sagen, Herr, ich muss mich da verteidigen und kämpfen. Nein, Gott wird für dich kämpfen und du wirst still sein. Die dich enteignet haben, die dir geschadet haben, die wird Gott selbst vernichten. Warte ab, bis die Stunde Gottes kommt. Mein Thema ist immer noch, dein Wüstenleben hört auf, indem du weißt, mein Leben steht in seiner Hand. Wir leben oder wir sterben, wir gehören dem Herrn. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, nein. Beende dein Wüstenleben, ist mein Thema. Komm in die Gegenwart Gottes und bleib in der Gegenwart Gottes. Wer in mir bleibt, der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. In der Gegenwart Gottes bleiben, das beendet dein Wüstenleben, diese Andacht. Jeden Morgen, bevor die Sonne aufgeht, solltest du eine Zeit haben zum Auftanken, dich aufzuladen. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann hör deine Sklaverei, deine Bedrängnisse auf. Dass der gute Apostel Johannes die Offenbarung, diese Apokalypse sehen konnte, ich bewundere ihn, wie hat er das geschafft? Sieht er den Antichristen, den falschen Propheten, den Teufel, die Zornschauen, die Gerichte Gottes, die sieht das ist alles sehr entsetzlich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Dann weh, dieses ganze weh ist in der Bibel. Wie konnte das alles verkraften? Das Geheimnis ist, bevor er die Vision auf der Insel Patmos sah, sah er den Herrn. Jesus. Den sah er. Oh, er sah, welch Glück. Er hat Jesus gesehen, diesen alten, Augen wie Feuerflammen, mit dem brennenden Schwert. Er hat Jesus gesehen. Und dann konnte er alles andere verkraften. Wenn du Jesus gesehen hast, kannst du alles andere, alles Unmögliche verkraften, alle Schwierigkeiten verkraften, alle Druck verkraften, alle Spannungen verkraften. Das ist, lass dir an meiner Gnade genügen, wenn du Jesus gesehen hast. Und das solltest du tun, bevor du den Teufel anguckst, bevor du die Schwierigkeiten anguckst, bevor du den Arzt besuchst, bevor du die Medikamente schluckst, bevor du dies und jenes machst, deine Entscheidungen triffst, und deine Kündigung und dein Gerichtsvollzieherbrief und so weiter öffnest. Du solltest den Herrn schauen. Und wenn du den Herrn geschaut hast, dann ist alles hickeles Zeug. Hickeles Zeug. Warte ab, die Stunde der Wahrheit. Und die Stunde der Wahrheit für uns ist, ich sah den Herrn. Ich sah den Herrn. Ich sah den Herrn. Ich sah den Herrn. Wie komme ich raus aus diesen ganzen Nöten, Bedrängnissen, dem Wüstenleben? Du weißt, der Herr ist da. Du musst den Herrn nur sehen. Und wie sieht man den Herrn, wenn du stille bist? Das Problem bei den meisten Kindern Gottes ist, die können, Entschuldigung, Gott vergeben mir, wenn ich so sage, ihr Maul nicht halten. Die schnattern viel zu viel. Die reden viel zu viel. Halt deinen Mund. Und wie sagt der Herr dem Volk Israel, links und rechts die Berge vor ihnen, das Meer hinter ihnen, die gefährlichen Ägypter, seid stille. Jetzt seid ihr alle still. Und dann muss man dieses ganze Geplärr unterbrechen, das ganze Gejammer, seid still, hör doch auf. Und als sie dann stille wurden, hat Moses den Auftrag bekommen, schlag das Wasser, damit ihr hört diesen Einschlag. Und das Wasser teilt sich und das Volk Gottes ist durch. Und plötzlich passiert etwas Merkwürdiges. Plötzlich kommt eine Wolkensäule und die steht plötzlich zwischen Ägypten und Israel. Und dann denken die Ägypter, was die können, können wir schon lang. Mit unserem Pferdewagen sind wir viel schneller. Und die hören schon das Rollen der Räder, der Pferdenrennwegen und der Soldatenwegen. Stille sein, nicht umgucken, nicht im Rückspiegel gucken. Weißt du, wenn Gott arbeitet, hör auf im Rückspiegel zu gucken. Wer kommt nach? Wer verfolgt mich? Wer ist hinter mir her? Deshalb verstehe ich auch hier, Habakuk nochmals 3, Vers 16. Es ist so wichtig. In Ruhe erwarte ich den Tag. In Ruhe erwarte ich meine Zukunft. In Ruhe erwarte ich meine Ewigkeit. In Ruhe erwarte ich das, was alles so passieren wird in unserem Leben. In Ruhe. Und das ist einfach Glaube. Glaube an das Gute. In Ruhe erwarte ich den Tag. Ich erwarte den Tag, so wie die Kinder Weihnachten erwarten. Verstehst du? So wie den Feierabend erwarten. So wie wir unseren Zahltag erwarten. Ich erwarte den Tag. Habakuk Kapitel 3, Vers 18. Ich will schon jubeln, sagt der Prophet. Ich will schon jubeln. Ich erwarte den Tag und ich will jetzt schon jubeln. Halleluja, 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 Halleluja. Ich will jubeln. Ich will mich über meinen Gott freuen. Nicht, dass mein Problem gelöst wird, dass ich geheilt werde oder dass jemand aufersteht von den Toten. Nein, ich will mich freuen, weil Gott da ist. In der Wüste fang an zu jubeln. Selbst wenn noch nichts da ist, wenn der Tisch, nicht immer der Tisch steht, im Angesicht deiner Feinde will der Herr den Tisch decken. Diese Vorfreude ist die größte Freude. Einige gehen jetzt in Urlaub, aber schon manche haben schon Weihnachten sich schon gefreut, wir gehen nach, was weiß ich, irgendwo hin in Urlaub, in Ferien. Diese Vorfreude ist die größte Freude. Die Lieferung wird kommen. Wenn ich so etwas manchmal bestelle, es gibt manchmal gute Firmen und diese Firmen, wenn ich bestelle, diese Firmen, die schreiben mir ein Mail und schreiben, ihre Sendung wird bearbeitet oder ihre Bestellung wird bearbeitet, dann schreiben sie, wir haben gerade jetzt ihre Sendung abgeschickt, oder ihre Bestellung abgeschickt und die wird am Donnerstag kommen. Ich habe mich verblüffen und ich konnte konnte erwarten, am Donnerstag wird meine Sendung kommen. Und dann war ich nicht zu Hause am Donnerstag. Dann heißt es, ihre Sendung wurde bei Frau sowieso in ihrem Haus abgegeben. Und alles per Mail, das teilt alles der Computer mit. Heutzutage dank dem Computer, wie das alles so funktioniert. Die Vorfreude, die Freude, ihre Sendung wird kommen. Ihr Segen wird kommen. Ihre Heilung wird kommen. Ihre Kraft wird kommen. Was auch immer ist. Gott bereitet im Angesicht unserer Feinde, was es auch immer ist, den Tisch mitten im Chaos. Deckt er den Tisch, die Opposition ist da, der Sturm ist da, die Dunkelheit ist da, der Stress ist da, die Schwierigkeiten sind da. Er deckt den Tisch mitten in der Wüste. Bist du erfüllt von Freude und dann marschierst du ganz anders, wenn du Freude im Herzen hast. Wenn du Freude im Herzen hast, dann lebst du ganz anders. Dann siehst du schon die Dinge, wie sie kommen. Habakuk hat eine Vision, eine Schau, wenn ich so seine Geschichte lese. Er sieht hinter dem Sturm den Herrn Er sieht hinter der Wüste das gelobte Land. Er sieht nicht die Kämpfe und die Schwierigkeiten, was auch noch alles blüht. Nein, er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und wisse, in allem hat Gott das letzte Wort. In allem. Er hat die Lösung. Er hat die Zügel fest in der Hand. Er ist der Herr. Er ist der Herr der Höhe und der Herr der Tiefe. Er ist der Herr der Breite und der Weite. Er ist der Herr des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Er ist der Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Und das ist, was deine Wüste beendet. Wenn du weißt, Gott hat alles in der Hand. Was wollen's? Was wollen die Feinde, die Gottlosen? Was will der Teufel? Noch ein Gedanke, was mich bewegt, was wir westliche Menschen das nicht mehr so können, nicht verstehen, was uns so schwerfällt. Sehe hinter allem, was geschieht, den Herrn. Hinter allem, was geschieht, sehe den Herrn. All die Probleme, die Israel in der Wüste hatte, es waren alles innere Probleme. Weißt du, wenn der Innendienst versagt, versagt die Firma. Und wenn der Innendienst hier bei dir versagt, dann hast du nur noch hausgemachte Probleme, ihr ganzes Murren, Nörgeln, Meckern und so weiter, diese ganze Unzufriedenheit. Hier drin hat es nicht gestimmt. Und wenn es hier drin nicht stimmt, innen drin, wenn der Innendienst nicht funktioniert, dann versagt das ganze Haus, die ganze Firma, die ganze Gemeinde. Weißt du, das Innenleben ist so wichtig. Deshalb, die Probleme in der Wüste, die müssen innen drin bereinigt werden, in dir selbst, in jedem Einzelnen. Von außen, wenn die Probleme kommen und so weiter, die Schlange, wenn du von Schlangen gebissen bist oder wie Israel von Schlangen gebissen worden sind, die haben die Leute nur noch zum Herrn getrieben. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde. Das passiert. Beende dein Wüstenleben. Mach eine ganze Sache mit Gott. Und dann wirst du irgendwo in eine Oase landen. Und die Israeliten hatten in der Wüste 42 Oasen, Lagerplätze. Einmal waren es bis 60 Psalmen. Ich glaube, 60 oder 70, das weiß ich nicht mehr genau, das kann ich noch, muss ich nachziehen. Also 60 Palmen waren es auf jeden Fall. So, eine Oase in Elim, dort haben sie sich aufgehalten. Plötzlich bist du, wenn du dem Herrn folgst und treu bist, im grünen Bereich, im Wonneland, preis Gott. Doch wer seinen Gott nicht kennt, ist in kritischen Zeiten verloren. Nimm den Stern, nimm die Verheißung, nimm die Zusage und dann geh die Richtung. Und wenn du das erreicht hast, dann wird der Herr dir sagen, nimm jetzt diesen Stern und dann geh diese Richtung. So viele sind verwirrt und verunsichert, weil sie Gott nicht kennen. Sie kommen gerade aus der Fassung, verlieren den Überblick, überleben die Krise nicht, haben nachts keinen Schlaf, haben keine Ruhe, die kommen nicht zu sich. Habakuk 3, Vers 3. Seine Hoheit überstrahlt alles. Wenn Gott in deinem Leben ist, diese Hoheit überstrahlt alles. Die Sonne, wenn die aufgeht in der Wüste. Ja. Du bleibst auch in schwierigsten Situationen ruhig und gelassen und hast mehr als genug. Du siehst dann offenen Himmel, egal wie es äußerlich aussieht, aber da erlebst du die Herrlichkeit des Herrn, ein Stück Himmel im Sandkasten, in der Wüste. Noch ganz schnell ein paar Bibelworte. Psalm 91, Vers 15 und 16. Gott sagt hier, ich bin bei ihm in der Not. Er ist bei dir. Nimm das persönlich, schreib, das bin ich. Ich bin bei ihm in der Not. Befreie ihn und bring ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit einem langen Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Werde und bleibe abhängig von Gott. Nicht abhängig von Menschen. Da kommst du nicht weiter. Auch nicht abhängig auf deinen Verstand. Weißt du, in der Wüste brauchst du Inspiration, Eingebung, dass du weißt, aha, das ist der Weg. Die Stimme Gottes für dein Herz. So, und da kommst du aus jeder Schlacht als Sieger hervor. In der Gegenwart Gottes ist Ruhe und Frieden. Israel hat jeden Morgen ihr Manna aufgelesen. Jeden Morgen. Und das ist Rhythmus. Jeden Morgen. Zuerst haben einige Hausherren und Hausväter gedacht, ach, weißt du, wir sammeln dafür 6 Tage für die ganze Woche, da müssen wir gar nicht rausgehen. Nein, sie haben jeden Tag sammeln müssen. Und wenn du dein Wüstendasein beenden möchtest, dann musst du das Manna sammeln, und zwar vor dem Sonnenaufgang. Wenn die Sonne nachher aufgegangen ist, das Manna weg. Vor dem Sonnenaufgang. Manna ist das Brot vom Himmel, Johannes 6, Vers 51. Dort wird Jesus als das Brot des Lebens beschrieben. Manna war das etwas Himmlisches. 2. Mose 16, Vers 4, es regnete vom Himmel herab, so wie der Tau, es kam mit dem Tau, und wenn die Sonne aufgeht, ist das Tau weg, ist auch Manna weg. Morgenstund hat Gold im Mund. Kennst du diesen Spruch? Hat vielleicht deine Mutter gesagt, dein Vater. Oder die Oma. Manna war körnig, zu allem brauchbar, fein, zum Kochen und was weiß ich, aber das musste aufgelesen werden, in Pott rein. Es lag wie Tau und es berührte nicht den Boden. Ein Bild auf Christus. Diese kostenlose Mahlzeit, die Gott gegeben hat, 40 Jahre den Israeliten, dieses tägliche Mannerwunder ermöglichte Gott, sein Volk durchzubringen, zum Überleben in der Wüste. Dieses regelmäßige, du wirst die Berliner Wüste nur überleben, wenn du regelmäßig deine Andacht hast. Deine stille Zeit. Nicht nur die Predigt, sondern vielleicht hörst du eine Predigt, jeden Tag eine Predigt, das kannst du auch machen. Weißt du, Gott will zu dir reden und das ist, was dich stark macht, was dich durch die Wüste bringt. 5. Mose 8, Vers 3 nochmals, er hat euch gedemütigt, er hat euch Hunger geschickt und hat euch mit Manna gespeist, er hat es getan. Und solange du noch nicht Manna gegessen hast, kannst du nicht richtig kämpfen, kannst nicht ins gelobte Land, wirst das Ziel nicht erreichen. Er hat euch Manna, eine Speise, die ihr nicht kanntet, euch gegeben, was eure Vorfahren auch nicht gekannt haben, hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Und da heißt es, und der Mensch lebt nicht von Brot allein, in diesem Zusammenhang mit Manna, heißt es, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das Gott gibt durch seinen Mund. Alles, was Gott so redet, komm heraus aus der Wüste, fang jeden Tag mit Gott und beschließe den Tag mit Gott. Und ich sag dir, du bist unschlagbar. Unschlagbar. Dann war der Tag nicht vergeblich, dann war die Arbeit nicht vergeblich, dann war der Kampf nicht vergeblich. Wenn du mit Gott den Tag beginnst, so beendest du die Wüste, ganz einfach. Der erste Gedanke soll der Herr sein und der letzte Gedanke. Alles andere kannst du dazwischen denken, was du willst. Das ist dein Tag. Aber der erste Gedanke, diese Erstlingsgabe, das ist der erste Gedanke. Fang an Gott zu denken in allen Dingen, was geschieht und was du machst. Und erst, wenn man Manna gegessen hat, fast aus dem Felsen getrunken hat, kannst du das Land der Verheißung einnehmen, kannst die Ziele verfolgen. Das motiviert mich, das macht mich stark. Halleluja, praise Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und wenn wir auf dich schauen, Herr, haben wir nicht auf Sand gebaut. Dein Wort wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden bleiben. Und deshalb, lieber Heiland, hilf, dass meine Geschwister anfangen, regelmäßig, dein Wort zu essen, zu trinken, sich daran zu laben, sich darin zu erquicken, zu stärken, damit sie endlich aus ihrer Wüste, wo sie drinstecken, aus dieser Einöde, aus dieser Einerlei, aus diesem religiösen Trott herauskommen, von diesen ganzen religiösen Klimmzügen, dass sie das alles beenden, damit sie voller Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit ihre Straße ziehen können. Halleluja, dieses regelmäßige, erwecke den Geist der Regelmäßigkeit in deinen Kindern, in deinem Volk, ganz besonders hier im Westen, in Deutschland oder wo wir auch immer sind. Vater, in Jesu Namen, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Geist das tut, was ich nicht kann und was ich nicht sagen konnte, das wird dein Heiligen Geist noch erklären und verklären. Amen.